Herzlich willkommen bei Ring the Bell, der Börsen- und Finanztalk, der das Wichtige vom Unwichtigen trennt und hinter die Themen blickt, welche für Anleger wirklich relevant sind.
Ganz herzlich willkommen zur achten Folge vom Ring the Bell Podcast. Wie immer, heute wieder mit mir zusammen Christian Freihofer. Hallo Christian, wie geht es dir?
Hallo Marco, mir geht's wieder super gut. Auch wieder nach den Ferien frisch und munter. Wie geht's dir? Alles gut bei dir?
Auch alles gut. Also wir hatten ja beide gleichzeitig Ferien, hatten uns da im Vorfeld auch noch kurz ausgetauscht und sind jetzt wieder voll motiviert bei unseren Geschäften, und die Finanzmärkte sind ja auch voll motiviert, kann man so sagen. Und wie immer starten wir den Podcast mit der Einstiegsfrage an dich, Christian, vielleicht zuerst. Was hat dich bewegt? Was hat dich besorgt? So ganz generell, es war jetzt doch, was sind es, 2,5 Wochen ungefähr, wo wir jetzt keine Aufzeichnung mehr hatten. Hat dich da etwas Spezielles bewegt? Teile das doch bitte mit uns.
Nein, das ist wirklich nur eine ganz kleine Randnotiz, weil es sind ja nicht nur Dinge, die uns bewegen, vielleicht, sondern auch, die uns überrascht haben. Und mich hat überrascht, ich war gestern das erste Mal im Seebaden, im Zürichsee, und ich habe kaltes Wasser sonst eigentlich nicht so gern, aber ich war überrascht, wie angenehm auch Wasser, das knapp unter 20 Grad warm ist, wie angenehm das sein kann. Also es war super schön, erfrischend, war zuerst joggen, dann kurz in den See rein, es war super toll, und ja, das war eine positive Überraschung.
Okay, also was für eine Temperatur hat der Zürichsee aktuell?
Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Ich schaue dann immer im Internet bei verschiedenen Seeschwimmanstalten, und da ist so 19, 20 Grad, aber ich glaube, es hat sich irgendwie angefühlt, schon so wie so 18, 19 Grad. Aber war ganz schön, ja.
Okay. Mir ist das zu kalt.
Ja, war es mir früher auch immer. Ich habe ja immer so die Limite von 21 Grad gesetzt, wo es für mich dann angenehm war. Aber nein, ich fand's eigentlich toll, oder? Das Wetter ist schön und super Sommer hier, bei dir ja auch. Und das ist einfach cool.
Sehr gut.
Auf deiner Seite, hat es bei dir Überraschungen gegeben oder im negativen oder positiven Sinne?
Eigentlich nicht groß. Das war bereits wieder eine sehr intensive Woche. Aber ja, wir kommen dazu. Ich habe das, glaube ich, schon beim letzten Mal gesagt. Also einfach die Finanzmärkte. Das ist schon für mich jetzt momentan ein bisschen die größte Überraschung. Da gehen wir jetzt den gleichen Detail drauf ein. Aber auch gestern wieder jetzt diese wirklich krassen Ausbrüche. Ich glaube, Dell hat noch die Zahlen gebracht. Dell Computer. Ich glaube, nachbörslich irgendwo 30-40% angestiegen. Tags davor die Firma Snowflake, ich glaube 50% Kurs plus. Also ja, verrückte Zeiten, aber ich glaube, wir gehen da jetzt im Detail drauf ein, wollen ein bisschen darüber sprechen. Wo stehen wir da? Warum ist das Ganze so gekommen, wie es gekommen ist aktuell? An den Finanzmärkten haben wir aber noch ein paar andere spannende Themen mitgebracht, die natürlich im Zusammenhang stehen könnten mit der aktuellen Entwicklung, sage ich jetzt mal. Thema IPOs, große, riesige, oder das größte IPO steht ja an mit SpaceX. Das ist etwas, das wir noch gerne thematisieren möchten heute. Und dann auch noch das Thema Anleihenrenditen. Der Anleihenmarkt reagiert ja in der Tendenz immer ein bisschen sensitiver und ist so ein bisschen Stimmungsindikator auch für die Finanzmärkte. Und ich glaube, wir haben da einiges zu diskutieren. Und ich gebe das Wort an dich. Wir haben auch ein paar Folien vorbereitet, ein paar Charts vorbereitet, werde diese gleich mal einblenden, und dann darfst du hier gerne beginnen und mal da deine Meinung dazu teilen, wie die Situation aktuell aussieht. Dieser Chart ist ja von dir hier.
Ja, genau. Was ich hier mitgenommen habe, sind also ein Chart von drei quasi Sektoren oder einzelnen Märkten. Das ist der Nasdaq, dann Halbleiter in dunkelblau, Nasdaq, ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist, violett oder so. Und dann das hellgrün, blaue, das ist dann noch Quantum Computer. Und einfach zum ein bisschen veranschaulichen, oder in was für einer Marktphase wir jetzt befinden, oder? Ja, klar, Bullenmarkt, All-Time-Highs in den wichtigsten Indizes, getrieben eben genau aus diesen Marktsektoren. Und das ist halt schon eindrücklich, oder? Das Low war ziemlich genau Ende März, 30. März oder so, und seither allein Semis, oder? Und das ist auch wieder nur ein ETF, also ein Index. 70% in 2 Monaten. Das ist dann ein fast schon Fahnenstangen-Chart, oder? Was fast senkrecht hinaufgeht. Quantum Computer auch irgendwie 57-58%. Und ein Nasdaq, der ja eigentlich auch ein Index ist, oder ein sogenannter High Beta, also der eigentlich mehr sich bewegt wie der gesamte breite Markt, also mehr nach oben wie auch nach unten, hat in Anführungszeichen nur 33% gemacht. Der S&P 20, oder? Und das in 2 Monaten, das ist schon so sehr, sehr viel. Und da stellt sich dann schon ein bisschen die Frage, wie nachhaltig sind solche Bewegungen? Wozu führt das? Angebot, Nachfrage, oder spielt dann immer eine Rolle? Du hast es angesprochen, die IPOs, oder? Weil am Aktienmarkt oder allgemein in den Märkten, wir sprechen eigentlich immer, die Performance oder der Preis kommt eigentlich immer auf der Nachfrageseite zustande, oder ist diese höher oder tiefer? Aber das Angebot, die Anzahl Aktien, oder das bewegt sich immer nur sehr, sehr langsam, oder gehen Firmen pleite oder gehen sie private, also werden sie von der Börse genommen, oder gibt es eben dann wieder Börsengänge, neue Listings, wird das Angebot erhöht? Und du hast es angedeutet, oder diese IPOs, die anstehen, diese großen, wenn man so die 3, 4 Größen anschaut, auch halt wieder, ja, aus welchem Sektor, genau aus diesem Sektor, der den Markt sowieso schon antreibt, oder was dort für Liquidität quasi oder ein Angebot zur Verfügung gestellt wird oder auf den Markt kommt, das ja dann gekauft werden muss, und dafür braucht man Liquidität, oder? Und da sprechen wir von Größenordnungen vielleicht 3, 4 Billionen Dollar, oder? Und das soll alles noch irgendwie in diesem Jahr kommen. Und ja, das ist einfach eine interessante Dynamik. Und vielleicht, was auch noch interessant ist, da hast du dann vielleicht auch noch etwas zu sagen, mal schauen, ob wir Zeit haben. Oder ich habe jetzt schon mehrfach gesehen bei Kunden bei mir, ich hatte gerade heute Morgen ein Call mit einem Kunden von mir, und der hat auch nebenbei nochmal ein Depot, wo er ein bisschen aus Freude und auch weil es ihn interessiert, Anlagen tätigt, und das haben wir halt auch noch kurz angeschaut. Und dann siehst du das halt, oder? Und das ist, ich würde sagen, 80% ist genau in diesen Sektoren, ETFs, Einzeltitel aber auch. Und da haben wir dann vor allem darüber diskutiert, oder? Ja, schön, wenn man in solchen Trades drin ist, aber kaufen ist halt nur die halbe Geschichte. Irgendwann muss man auch mal verkaufen, und da haben wir uns halt Fragen gestellt oder darüber diskutiert, wie und wann und ob sollte man auch mal Gewinne mitnehmen und so. Weil das ist einfach etwas, glaube ich, was bei vielen Privatanlegern oder dann immer zu kurz kommt. Man will immer nur wissen, was soll man kaufen, was ist der heißeste Tipp. Das finde ich sowieso grundsätzlich keine gute Vorgehensweise, aber wenn man mal etwas gekauft hat, aus welchem Grund auch immer, irgendwann muss man mal verkaufen. Nichts ist für die Ewigkeit. Und das habe ich jetzt schon mehrfach bei Kunden bei mir gesehen, oder? Und dann einfach immer gesagt, hey, denk auch mal daran, das irgendwann mal zu verkaufen und nicht zu gierig werden. Gier ist schon okay, aber alles hat sein Ende, und solche Bewegungen, wie wir es hier sehen, das ist schon etwas sicher nicht Alltägliches.
Spannend, ja, sehe ich auch so. Also irgendwo ist immer schwierig, oder? Also wir sind eigentlich bei uns eher klassische Buy-and-Hold-Anleger und dann vielleicht ein bisschen opportunistisch noch unterwegs, und das ist momentan natürlich nicht einfach, irgendwo ja quasi diesen Märkten noch hinterher zu rennen, aber nichtsdestotrotz, oder, man hat natürlich momentan sehr, sehr gut profitiert, auch mit einem indexierten Portfolio, sage ich jetzt mal. Viele, glaube ich, haben auch diese Rallye verpasst, oder? Es ist ja sehr, sehr, sind einzelne Titel, oder, die diese Märkte jetzt so nach oben treiben, oder? Und da muss man dann auch entsprechend drin sein, und ansonsten partizipiert man im Prinzip mit, wenn man indexiert investiert. Aber ganz generell, ich sehe es ähnlich wie du. Also irgendwann wird es da auch wieder mal in die andere Richtung gehen müssen. Das täte dem Markt wahrscheinlich auch gut, oder? Wenn man da wieder mal ein bisschen eine Verschnaufpause hätte entsprechend. Aber da kommen halt dann vielleicht bei einigen Leuten doch ein bisschen Enttäuschungen dann auch auf, wenn man diese Zahlen eben auch sieht, oder mit irgendwo plus, keine Ahnung, eben hier 70% oder so, versus wenn man dann irgendwo ein breit diversifiziertes Anlageportfolio hat, dass das zwar auch gut mitgemacht hat, aber natürlich niemals in diesen Dimensionen. Aber das geht natürlich immer in beide Richtungen dann schlussendlich auch, oder? Aber jetzt eben, ich habe es gesagt, oder wir sind tendenziell buy and hold und das war jetzt, glaube ich, auch die absolut richtige Entscheidung. Aber du bist ja eher, oder du bist ein aktiver Vermögensverwalter. Und meine Frage wäre jetzt, reagierst du jetzt da oder bleibst du jetzt einfach drin? Reitest du diese Welle weiter? Oder ja, hast du da irgendeinen Plan jetzt für die, sag jetzt mal, Zukunft in den nächsten Wochen oder machst du gar nichts?
Also unser Plan oder was wir machen, ist immer eigentlich das Gleiche, oder wir folgen unserer Anlagestrategie, und was wir sicher nicht machen, ist jetzt irgendwie aus FOMO, sag mal, breitere Positionen, Weltindex oder so zu verkaufen und dann jetzt noch all in diese Blase reinzugehen. Ja, wenn man von Anfang an, was heißt schon Anfang an, aber wenn man vielleicht seit Anfang April oder so, Mitte April dabei wäre, ja, dann schön, oder irgendwann muss man Gewinne mitnehmen. Wenn nicht, ja, dann schaut man dem einfach zu und freut sich, dass diese Blase eben, wie du gesagt hast, die nimmt ja den ganzen Markt dann auch mit. Die Titel sind ja auch in allen Weltindizes drin, ja. Hat dann natürlich nicht zu, keine Ahnung, 10%, 15%, 20% gewichtet, sondern einfach vielleicht 1-2%. Und da muss man dann in dem Sinn zuschauen, oder? Und das ist auch etwas, was ich schon oft gesehen habe. Das habe ich das erste Mal, ist mir das aufgefallen im 2020 oder 2021, oder wo wir diese Post-Corona auch Spekulationsblase hatten. Da sind auch gewisse Sektoren, da war es dann vor allem auch noch Krypto, aber auch schon Tech-Bereich und so. Und logisch, in einem Bullenmarkt laufen diese High-Beta, diese Hochrisikomärkte, laufen dem Markt natürlich weit davon, oder? Mhm. Und dann hörst du zum Teil auch Leute, ja, dann so Renditen von einem wirklich gut diversifizierten Portfolio, die auch gut sind, oder? Die können aber da niemals mithalten, oder? Und dann denken dann Privatanleger, ja, das ist doch voll schlecht, oder? Ich will auch meine 70% haben und so. Sie sind sich dann gar nicht bewusst, ja eben, wenn du diese haben willst, dann musst du die irgendwann auch wieder mal verkaufen, weil diese Indizes hier, die wir jetzt sehen, ich weiß auch nicht, wie weit das die noch gehen, aber was ich weiß oder ziemlich sicher weiß, wenn mal das hoch kommt und dann ein gut diversifiziertes Depot vielleicht 10-20% korrigiert, angenommen es ist einfach eine kleine Korrektur, kein Bärenmarkt, ja, dann hast du hier Verluste von 50% und bei Einzeltiteln wahrscheinlich noch mehr, oder? Ja. Und das vergisst man halt dann, oder? Und über die Verluste redet dann niemand mehr, oder? Weil alle haben ja natürlich nur die, ja, genau, Gewinner im Depot gehabt und noch rechtzeitig verkauft.
Genau, genau. Also eben das, eben wir haben uns im Vorfeld schon kurz darüber unterhalten, oder ich hatte da wirklich jetzt über die Ferien da eine Anfrage per Mail, kann das vielleicht kurz ausführen, und ja, da haben wir vor 11 Monaten so ein Grundsetup aufgesetzt, oder mit Investitionssparplan, ein breit diversifiziertes Portfolio, auch Säule 3a und so weiter. Und all diese Portfolios, die sind irgendwo jetzt zwischen 10% und 12% im positiven Bereich, oder? Und diese Kundin war eigentlich enttäuscht, oder, über diese Performance. Und das zeigt so ein bisschen das, was wir jetzt auch angesprochen haben, oder? Also eigentlich eine überdurchschnittliche Performance, oder? Die wir jetzt gesehen haben in den letzten Monaten, eine super Performance. Und wenn man dann eben so, ja, ich sag mal so, mit Kollegen spricht, und das hat sie wirklich auch gesagt, oder? Ja, meine Kollegen haben alle viel mehr verdient und so weiter. Und da habe ich mich dann auch ein bisschen selbst hinterfragt, dass irgendwo meine Aufklärung wahrscheinlich da nicht so gut war, oder vielleicht, ja, einfach auch die Erwartungshaltung hier falsch war, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich habe das jetzt geklärt, aber musste ja schon klar sagen, hey, das könnte natürlich auch mal in die andere Richtung gehen, oder? Also 12% ist eine, glaube ich, eine sehr, sehr gute Performance mit einem diversifizierten Anlageportfolio. Und eben, ich glaube, solche Phasen, das zeigt auch immer wieder, eben wenn das Ganze auch medial kommt, wenn das Ganze auch ein bisschen dann diskutiert wird auch, dann kann es in der Tendenz vielleicht auch ein bisschen gefährlich gefährlich werden. Aber lass uns noch auf einen Punkt weitergehen. Das Thema Anleihenrenditen. Wir, wo jetzt ein bisschen in dieser Finanzbubble unterwegs sind, uns natürlich täglich informieren, da ist das Thema Anleihenrenditen ja schon ein bisschen länger auf dem Schirm, sage ich jetzt mal. Aber was wir, ja, jetzt kommt es ein bisschen in der breiten medialen Thematik an. Und da gibt es ja immer so diese ominöse 5%-Schwelle bei den amerikanischen, vor allem 30-jährigen Treasury-Staatsanleihen. Und ja, da waren wir jetzt kurzfristig darüber. Jetzt sind wir, glaube ich, ganz leicht wieder darunter. Was wir einfach feststellen können momentan ist, der Markt nimmt das gelassen. Es sind ja nicht nur die amerikanischen Staatsanleihen, wo die Renditen markant gestiegen sind, sondern dieser Chart hier zeigt es relativ schön auf. Also man sieht hier einerseits die amerikanischen 30-jährigen Renditen, wir sehen aber auch die britischen, die französischen und die japanischen. Und ja, bei allen Ländern, sage ich jetzt mal, bis auf die Schweiz, auch da leicht, aber natürlich im ganz anderen Umfang sind diese Renditen doch deutlich angestiegen. Und wie siehst du da die Situation aktuell? Also eben, momentan hat man das Gefühl, der Markt interessiert sich nicht dafür und eben steigt einfach weiter. Und was sind die Gründe? Warum ist das so? Was ist da deine Einschätzung?
Also die Gründe sind natürlich vielschichtig, oder? Und wie der Chart auch zeigt, der Anstieg, der ist auch nicht erst seit gestern im Gange. Das war eigentlich das Tiefe kurz nach Corona. Das war im Sommer 20. Da hatten wir wirklich das All-Time-Low im Menschheitszinsniveau, oder? Ein 4.000-5.000 Jahre Tief. Und seither sind die Renditen immer kontinuierlich angestiegen. Die Katalysatoren waren unterschiedlich, oder? Der erste war einfach der erste Inflationsschub nach Corona, wo ja, im nächsten Chart vielleicht sieht man es ein bisschen einfacher. Das sind die 30-jährigen US-Zinsen. Das ist halt einfach der wichtigste Markt. Und hier sieht man wirklich den ganz, ganz langen Chart von seit den 80er Jahren. Zuerst mal eben dieser 40-jährige Bullenmarkt, oder? Wenn die Zinsen sinken, steigt der Preis einer Obligation. Und dann das Tief, dann der erste kleine Anstieg eben, also klein damals war er ja auch groß, oder? Aber aufgrund der Inflation. Und dann hat es eine kleine Wirtschaftsabschwächung, einen kleinen Bärenmarkt angegeben, Anfang 22. Aber gleichzeitig kam ja dann auch dann der Ukraine-Krieg. Dann der zweite Inflationsschub, und der war dann noch viel deutlicher, oder? Wo die Zinsen dann, sieht es jetzt nicht so genau, aber von etwa vielleicht 2% auf etwa 4% gestiegen sind. Ja. Und seither kontinuierlich langsam weiter steigen. Und ich glaube, der letzte jetzt Anstieg, oder man sieht es jetzt hier auch ein bisschen noch, das ist wie so ein Dreifach-Top jetzt auf diese eben 5%, diese ominöse Grenze. Und der Grund ist relativ einfach, oder einer der Hauptgründe ist halt auch wieder die steigenden Inflationserwartungen, oder in den langfristigen Zinsen, die enthalten immer eigentlich zwei wesentlichen Treiber, das Wirtschaftswachstum und die Inflationserwartungen, oder? Und wenn beides zunimmt oder eins von beiden und das andere konstant bleibt, dann steigen die Zinsen. Und ja, die Inflationserwartungen sind natürlich gestiegen aufgrund der steigenden oder gestiegenen Energiepreise, kommen jetzt aber auch wieder ein bisschen zurück, und deshalb auch die Zinsen wieder ein bisschen, du hast gesagt, sind jetzt unter 5%. Aber so, oder, hat man einzelne Katalysatoren über die einzelnen Jahre, die da diesen Anstieg begünstigen. Und ich glaube, was dann quasi grundlegend dahinter liegt, ist einfach auch die Überlegung, hey, okay, dieser Bullenmarkt, ja, wenn man halt bei unter 1% ist für 30 Jahre, ja, dann ist der Bullenmarkt wahrscheinlich bald vorbei, oder soll ich dann noch Bonds kaufen in der Erwartung, dass die Zinsen weiter sinken und meine Preise von den Bonds steigen? Ja, eher vielleicht nicht. Mhm. Oder es nimmt schon mal vielleicht Käuferdruck weg von Spekulanten oder einfach Leute, die auf steigende Preise setzen. Und dann übernehmen halt dann vielleicht andere Kräfte, und dann, ja, ein rationaler Anleger, ja, will ich den USA, will ich Japan, will ich Deutschland, will ich UK, will ich Frankreich für 4% 30 Jahre lang Geld ausleihen, oder? Dann schaue ich mir die Verschuldung an, die Trends, wie das wahrscheinlich weitergeht, die Wirtschaftsleistung der einzelnen Länder. Und logischerweise, also ich als Investor würde das auch nicht machen, oder? Und da sind wir jetzt vielleicht einfach ein bisschen dran, in einer langfristigen Überlegung, nicht heute Morgen, dass einfach diese Schuldendynamik irgendwann anfängt zu eskalieren, und ob das heute oder morgen ist, das wird dann zu sehen sein. Im Moment, wie gesagt, interessiert es überhaupt niemanden. Wir sind in einem Bullenmarkt, werden Probleme sowieso ausgeblendet, beziehungsweise andere Faktoren überwiegen dann einfach. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was man immer im Hinterkopf behalten sollte, weil dieser rein der Chart, oder? Es gibt keine Dreifachtops. Wenn das mal ausbricht, oder, dann kann es dann auch schnell gehen, oder? Gibt es dann sicher wieder einen neuen Katalysator, wo man sich das Narrativ zusammenbasteln kann, wieso jetzt die Zinsen weiter steigen. Aber dass das irgendwann mal kommt, empfinde ich zumindest als sehr wahrscheinlich. Und was dann die weiteren Szenarien sind, ja, das können wir vielleicht noch diskutieren oder auch in einer späteren Folge dann, ja.
Also ich denke, das Interessante ist jetzt hier, wann hat es dann wirklich einmal Auswirkungen, oder? Beziehungsweise wann ist diese, wenn du so möchtest, Risikoentschädigung dann doch genug hoch, oder? Dass man sich vielleicht dann aus dem Aktienmarkt verabschiedet und wieder in Bonds investiert oder in Staatsanleihen. Man könnte ja, muss ja nicht unbedingt 30-jährige Laufzeiten nehmen, oder? Man kann ja auch, keine Ahnung, 2-jährige oder so nehmen, oder? Wo wir auch Renditen haben über 4%, oder? Also von dem her, ja, eben, ist wirklich interessant, finde ich, dass es momentan wirklich niemand interessiert, aber es scheint, glaube ich, schon auch so, oder wenn wir einfach das Marktumfeld so anschauen, eben mit diesen parabolischen Anstiegen in den Aktienmärkten, wo wir da, ja, verrückte Renditen erzielen können innerhalb sehr kurzer Zeit, dann interessiert es wahrscheinlich einfach niemanden, sich irgendwo 5% Rendite abzuholen über 30 Jahre, oder? Wenn man das irgendwo quasi in wenigen Tagen oder wenigen Wochen machen kann, oder? Und zwar, solange eben das einfach so läuft und diese Welle so weitergeht, ja, sehe ich da auch momentan keine Änderung. Aber das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig und auch interessant weiter zu beobachten, oder? Weil irgendwann könnte das Ganze dann schon mal kippen. Ich glaube auch, schlussendlich ist es einfach Vertrauensverlust auch, oder? Der Investoren mit der ganzen Politik, mit dem ganzen Ausgabenverhalten schlussendlich auch dieser Staaten und dieser Länder. Und das zeigt ja dann auch explizit eben der Vergleich mit der Schweiz, oder? Du hast es im Vorfeld auch gesagt, oder? In der Schweiz sind wir bei 70 Basispunkten oder bei 0,7% auf 30 Jahre und ich glaube bei 10 Jahren irgendwie rund bei einem halben Prozent, oder? Also da sieht man einfach diese krasse Differenz, oder, die in der Tendenz einfach immer weiter auseinandergeht, oder? Und das ist, ja, sehr, sehr interessant und spannend. Doch etwas, glaube ich, wo wir definitiv auch darauf schauen werden, auch in den nächsten Wochen, wohin geht das Ganze noch. Aber lasst uns noch das Thema IPO aufnehmen und dann auch ein bisschen den Podcast mit diesem Thema abschließen, weil ich habe es am Anfang gesagt, oder, grundsätzlich hängt ja alles auch miteinander zusammen. Und jetzt stehen wir vor dem vermeintlich größten IPO der Geschichte. Zumindest wenn wir die Bewertung anschauen. Ich glaube, ich habe da noch ganz kurz nachgeschaut. Ich glaube, es wird dann so kommen, dass man irgendwo den hundertfachen Umsatz bezahlen muss. Also nicht Gewinn, ne? Umsatz. Macht ja keinen Gewinn.
Großer Unterschied.
Großer Unterschied. Und auch das, oder? Das sind absolut verrückte Zahlen, noch nie dagewesene Zahlen schlussendlich auch, oder? Es zeigt einfach diese unglaubliche Erwartungshaltung jetzt auch hier, oder? Nebst KI, dieser ganze Space-Bereich vor allem auch, eben auch hier mit SpaceX, und Elon Musk ist ja Meister in dem, um das Ganze dann auch wirklich so auf den Boden zu bringen, diese Zukunftserwartung. Und das ist schon interessant. Aber du hast es schon ein bisschen angeteasert. Was ich eigentlich fast spannender finde, ist die Frage, also ich glaube, das IPO kommt bald, irgendwo in 2 Wochen plus minus. Und die Frage stellt sich natürlich, woher kommt die Liquidität, oder? Also gibt das jetzt eigentlich einen Dämpfer für den restlichen Aktienmarkt, im Sinne von dort wird Liquidität abgezogen? Oder ja, woher kommt diese Liquidität? Weil ich glaube, das Interesse ist definitiv da, und vor allem, was ich auch gelesen habe, es ist vor allem Interesse auch von Retail-Investoren, also jetzt nicht nur irgendwo ganz große institutionelle Investoren. Ja, wie siehst du das? Könnte das vielleicht so eine erste Indikation sein, dass wir vielleicht auch mal so ein bisschen nahe des Peaks stehen aktuell?
Ja, ich glaube, eine Indikation, wie dann die Preise von diesen IPOs reagieren, das denke ich schon. Oder 3-4 Billionen, das ist viel. Ich habe jetzt nicht mehr gecheckt, wie groß der Aktienmarkt zum Beispiel von Deutschland oder so ist, aber ich glaube, 4 Billionen, keine Ahnung, das ist sicher mehr als der Eurostox oder so. Das sind wirklich gigantische Zahlen und von irgendwoher muss das Geld kommen. Aber ich glaube, am Schluss solche Märkte, wie wir sie jetzt haben, oder es ist rein Sentiment getrieben. Eben Bewertung 100-mal Sales, oder? Da gibt es ja dieses schöne Zitat von O'Leary, dem CEO ehemaligen von Sun Microsystems, Anfang 2000 oder 1999, einfach schnell googeln, oder? Ich weiß jetzt nicht mehr, der hat dann auch mit Sales verglichen. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war. Und das ist einfach nur crazy, oder? What are you thinking? Aber das spielt eben keine Rolle, sondern einfach Sentiment und woher kommt das Geld, oder? Und dann bin ich ein Retail-Investor und die Bank ruft mich an und hey, willst du auch ein bisschen SpaceX? Ja, okay, will ich, dann verkauf mir halt, was ist im Depot schlecht gelaufen? Ich weiß jetzt gar nicht, Versorgungs- oder Nestle oder so, verkauf mir das und kauf mir SpaceX dafür. Und ja, und das, wieso hast du dann im Markt Divergenzen, oder? Die Marktbreite nimmt ab, der Markt gegen den Schluss eines Bullenmarktes ist dann eher von wenigen Titeln getragen. Und ja, daher fließt dann die Liquidität, oder, aus anderen Titeln, aus anderen Märkten, vielleicht dann auch Gold und so weiter, Bitcoin, oder, auch gar nicht gut am Laufen. Und alles fließt halt dann in diese Titel rein, oder? Und dann ist halt dann ein bisschen die Frage, ist es genug? Ist das IPO dann erfolgreich? Steigt der Preis weiter? Oder ist das dann so ein Indikator, oder, wie so, es wäre nicht das erste Mal, wo das IPO in einem Sektor oder das Hoch des Markts relativ gut indiziert. Ja. Oder ja, hier hast du auch noch einen schönen Chart mitgebracht, da kannst du sicher auch noch was dazu sagen, weil klar, oder die M&A-Banken, die wollen natürlich ein IPO, vor allem wenn du so eine Größe hast, das musst du in einem Bullenmarkt machen, weil da ist die Nachfrage, die Liquidität am größten. Das kannst du nicht in einem Bärenmarkt platzieren und deshalb... Ja, ich bin dann mega gespannt, eben wie reagiert der Markt drauf, wie ist das Sentiment, und das kann auch noch zunehmen, oder? Diese spekulative Euphorie, ja. Da müssen wir noch nicht am Ende sein, auf keinen Fall.
Ja. Also ich sehe es genau ähnlich, oder? Das zeigt eben nach der abschließenden Chart, oder, dass natürlich, ja, IPOs vor allem am Anfang, oder, kann das natürlich nochmals durchaus zu einem Hype führen, oder? Und was ich vorher eigentlich noch erwähnen wollte, es ist ja nicht so, also der Free Float, beziehungsweise die Aktien, die wirklich ausgegeben werden, das sind ja nicht so viele, glaube ich, sind, glaube ich, sehr, sehr tief, irgendwie zwischen, glaube ich, 7-8% überhaupt, oder? Die überhaupt auf den Markt kommen, also es ist dann doch nicht so viel Liquidität, die nachgefragt wird, aber natürlich, das ist ja nicht das einzige IPO, das wir erwarten, oder? Sondern es gibt ja noch viel mehr, eben OpenAI, Anthropic und so weiter, das eben, falls noch dieses Jahr kommen sollte, plus noch einige dazu. Also ja, vielfach ist es schon so, wenn wir diese großen IPOs eben auch sehen, dann ja, kann man zumindest mal davon ausgehen, dass wir sicher in einer sehr, sehr guten Marktphase waren, beziehungsweise vielleicht ja auch ein bisschen am Ende sind, oder? Weil die Firmen, da bin ich überzeugt davon, und die haben hier schon ihre Spezialisten und die wissen ganz genau, wann sie hier an den Markt kommen müssen, oder wann die besten Preise eben erzielt werden können. Und eben, ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass am Anfang da vielleicht durchaus noch ein paar Monate, das wissen wir alle nicht, oder, hier nochmals ein richtiger Hype reinkommt und dass dann irgendwann dann aber auch wieder mal, ja, die Facts auf den Tisch müssen und dann auch wieder das Ganze vielleicht relativ extrem vielleicht auch in die andere Richtung gehen könnte, oder?
Das, ja, auf jeden Fall. Und am Schluss ist einfach eine Frage auch von den Flows, woher kommt das Geld, und im Moment, dass das Makro... Bild, das passt, alles passt. Und wenn jetzt noch der Deal dann kommt, noch günstiger Energie, das fließt dann auch rein. Die Inflation geht dann vielleicht wieder ein bisschen runter, jetzt steigt sie noch ein bisschen. Und dann vielleicht hast du dann dieses Jahr, Ende gegen Ende Jahr gleich dann schon die erste Zinssenkung oder wirklich Diskussionen darüber, dass das dann wieder aufs Tapet kommt. Und dann wirklich das Szenario noch für den letzten Blow-off, und es ist alles möglich, oder? Und dann... Ja, wir werden sehen, es bleibt auf jeden Fall spannend.
Ja. Sehr gut. Ja, wir sind bereits ziemlich genau bei einer halben Stunde. Wir möchten uns dran halten. Weiß nicht, hast du noch etwas Wichtiges, das du ergänzen möchtest, Christian?
Nein, von meiner Seite alles Wichtige und Unwichtige gesagt.
Gut, dann schließen wir hier diesen Podcast. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank wie immer auch fürs Teilen, fürs Weiterleiten von diesem Podcast. Das wird aber auch noch ein bisschen mehr wachsen können in Zukunft. Für all die es interessiert, wenn ihr Fragen habt, gerne auf uns zukommen. Das schätzen wir immer sehr. Möglichkeiten gibt es einige. Wir haben eine Homepage ringthebell.ch oder auch eine E-Mail-Adresse info@ringthebell.ch. Also wenn wir da mal gerne auch ein Spezialthema behandeln sollten, dann gerne uns kontaktieren und dann nehmen wir dies sehr gerne auf. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank und bis bald.
Bye bye.